Kapitel 1. Die Welt hinter dem Wandschrank. Aber Herr Professor, rief Peter, das kann doch nicht wahr sein. Der König von Narnia, Seite 42. Vielleicht kennst du das auch. Es gibt Dinge, an die erinnert man sich, auch wenn sie längst verflossen sind. Sie sind unscheinbar, eigentlich bedeutungslos und trotzdem eingebrannt in unser Gedächtnis. Für mich war das so mit Narnia, der Welt hinter dem Wandschrank. Ich habe keine Ahnung mehr, wie alt ich war, sicher aber noch sehr klein. Da seppte ich allein zu Hause am Fernseher rum und plötzlich sah ich sie, die wundersame Welt im tiefen Winter. In ihr begegnete ich der schrecklichen weißen Hexe, die alles in Eis erstickte, und auch ihrem Widersacher Aslan, dem königlichen Löwen, dem Guten und Starken, der beschützt und rettet. Der zwar nie etwas Böses tut, vor dem man sich aber trotzdem zu fürchten hat, weil er nicht zahm ist und fürchterlich brüllen kann. Ich weiß nicht mehr, ob der Zeichentrickfilm, den ich damals sah, Qualität hatte. Ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern, ob ich die Handlung der Geschichte überhaupt verstand. Aber sicher ist, dass ich in einer bis dahin ungekannten Weise tief berührt war von dieser geheimnisvollen Welt. Doch wie es schien, blieb Narnia ohne weitere Bedeutung für mich. Ich las weder jemals die Bücher, ich wusste nicht einmal, dass es sie gab, noch dachte ich weiter über die Geschichte nach. Nur ein Bild blieb mir tief im Unterbewusstsein haften. Der Frühling, der machtvoll und radikal den Winter besiegte. Dieses Bild erwachte in mir erst lange Zeit später, gerade dann, als ich es wirklich brauchte. Ganz langsam wurde mir klar, dass ich damals, wie Lucy, völlig unerwartet für einen kurzen Moment in die andere Welt hineingetaucht war. Die andere Welt. Es gibt eine andere Welt. Das ist der Clou in der Geschichte und das erste Geheimnis, das Narnia erzählt. Es gibt mehr, als wir sehen. Und dieses Meer ist ganz in unserer Nähe. Es kann überall sein. Es kann gerade um die nächste Ecke auf uns warten. Könnte das tatsächlich sein? Ist es nicht bemerkenswert, dass gerade Geschichten, die uns in andere Welten entführen, boomen? In unserer modernen Zeit gehören solche fantastischen Erzählungen, obwohl von vielen belächelt und als kindisch abgestempelt, zu den beliebtesten überhaupt. Tolkiens Herr der Ringe wurde zum meistverkauften Buch des 20. Jahrhunderts nach der Bibel. Joanne K. Rowling erreichte mit ihren Romanen über Harry Potter Weltruhm und wurde reicher als die Queen von England. Auch C.S. Lewis' Chroniken von Narnia wurden weltweit stolze 85 Millionen Mal verkauft. Und das zu einer Zeit, in der die Umsatzzahlen nicht so leicht in die Höhe schnellten. Cineasten und Lesefaule können nun diese Wunderwelten auf der Leinwand genießen, und wen wundert es, dass auch die Filme absolute Kassenschlager sind. Auf allen Seiten des Globus will der Besucherstrom nicht abreißen. Warum? Sind Millionen von Menschen einfach nur kindisch? Oder stürzen wir uns in die verzauberten Wandschränke, nur um aus der Realität zu fliehen? Sicher, viele von uns schauen Filme oder lesen Bücher, um einfach mal abzuschalten, einfach mal für kurze Zeit die Realität zu vergessen. Dass die Schule mega stressig ist, der Lohn monströs zu niedrig, oder dass man trotz aller Diäten und Schönheitsoperationen immer noch nicht aussieht wie Jennifer Lopez. Aber abschalten und vergessen kann man bei fast jedem Buch und bei fast jedem Film. Dazu brauchen wir nicht unbedingt fantastische Welten. Und diese Geschichten, in denen Tiere reden konnten, in denen es Feen, Riesen und Hexen gab, verwunschene Schlösser und gefangene Prinzessinnen, diese Geschichten liebten wir doch schon, bevor wir überhaupt lesen konnten, geschweige denn den grauen Alltagsfrust kannten. Warum? Was macht es für uns so faszinierend, in eine andere magische Welt einzutauchen, die sich hinter einem verzauberten Wandschrank versteckt oder einem Gleis 9¾? Liegt es vielleicht daran, dass wir uns in den tiefsten Gewölben der Seele nach der anderen Welt sehnen? Oder daran, dass wir vielleicht sogar wissen, dass es eine andere Welt tatsächlich geben muss? Packen uns deshalb diese Geschichten? Aber nein doch. Es liegt nur daran, dass wir es eine total irre Sache fänden, wenn es so einen Wandschrank gäbe, durch den man völlig unverhofft in eine wunderbare Welt gelangen kann. Natürlich wissen wir, dass es so etwas nicht gibt. Solche Vorstellungen sind einfach der Stoff, aus dem Märchen gestrickt sind, und die glauben ja nur kleine Kinder, Kinder, die noch an den Weihnachtsmann glauben. Kinder, die noch an den Weihnachtsmann glauben. Aber genau da beginnt ja unsere unglaubliche Geschichte. Mit der kleinen Lucy, die vielleicht gerade noch klein genug ist, um an den besagten Mann im roten Mantel zu glauben. Diese Lucy entdeckt in dem großen alten Haus des Professors einen Wandschrank, der sich als Tür zu einer anderen Welt entpuppt. Sie erzählt ihren älteren Geschwistern von diesem sagenhaften Land namens Narnia. Doch die sind, wie wir, alt genug, um nicht mehr an Märchen zu glauben. Und deshalb schließen sie, ohne lange zu überlegen, dass die kleine Lucy einfach geflunkert hat und mit einer lebendigen Fantasie begabt ist. Dass es eine andere Welt wie Narnia wirklich gibt, kommt ja überhaupt nicht in Betracht. So etwas zu glauben wäre ja totaler Unsinn. Problematisch wird es erst, als sich Lucy hartnäckig weigert, zuzugeben, dass sie alles nur erfunden hat, und sie untröstlich, ja schon fast todunglücklich wird, weil ihr niemand die Geschichte glauben will. Sie, die sonst ein von Grund auf ehrliches und fröhliches Mädchen ist. Lucys Geschwister Peter und Suse sind einfach ratlos. Natürlich gibt es keine Welt hinter dem Wandschrank. Doch warum benimmt sich Lucy denn nur so? Das passt gar nicht zu ihr. Erstens war sie noch nie eine Lügnerin und tagelang herumschmollen war auch noch nie ihr Ding. Darum fürchten die beiden, dass es mit Lucys verrückter Welt doch etwas Ernsteres auf sich hat. Nicht, dass es diese andere Welt geben könnte, aber vielleicht war Lucy ja übergeschnappt oder so etwas in der Art. Als kluge Kinder gehen Peter und Suse kein unnötiges Risiko ein, sondern beschließen etwas sehr Vernünftiges. Sie fragen den alten Herrn Professor um Rat in dieser Sache. Soweit, so gut. Wir geben zu, dass die Idee von einer anderen unsichtbaren Welt um uns herum faszinierend wäre, aber als vernünftige, aufgeklärte, moderne Menschen glauben wir nicht mehr an solche fantastischen Geschichten. Doch nun geschieht etwas sehr Beunruhigendes. Der alte, vernünftige Mann, der zudem noch ein Professor ist, hält Lucys Geschichte von der anderen Welt für durchaus möglich und glaubwürdig. Er sagt, nein, das ist nicht einfach nur Kinderkram oder ein Märchen oder Wunschdenken. Er behauptet sogar steif und fest, dass es logisch wäre, Lucys Geschichte Glauben zu schenken, und fragt dann noch vorwurfsvoll, was denn die Kinder heute in der Schule lernen würden. Wenn wir nun bedenken, dass C.S. Lewis, er lebte 1898 bis 1963, der Schöpfer von Narnia, selbst ein anerkannter Professor war und dazu noch der meistgelesene und einflussreichste christliche Philosoph des 20. Jahrhunderts, dann wird uns klar, dass es Lewis selbst ist, der den Leser fragt, warum sollte es eine andere Welt wie Narnia nicht geben? Ja, haben wir denn in der Schule keine Logik gelernt? Das fordert heraus. Umso mehr, wenn man C.S. Lewis kennt. Sein Name ist leider in der deutschsprachigen Welt vielen kein Begriff mehr. Doch C.S. Lewis ist kein Irgendwer. Sein Schaffen war so außergewöhnlich und tiefgründig, dass ihm in dem biografischen Film Shadowlands mit Anthony Hopkins in der Hauptrolle ein Denkmal gesetzt wurde. Seine Bücher fanden großen Absatz, lange bevor seinem Freund J.R.R. Tolkien mit dem Werk Der Herr der Ringe der große Durchbruch gelang. Wie kommt also der vernünftige und allseits anerkannte Professor Lewis dazu, uns weismachen zu wollen, dass es die logischste Sache der Welt ist, an eine andere Welt zu glauben? Für C.S. Lewis war die Frage nach der anderen Welt keine Nebensache. Als Kind glaubte er fest an sie. Er glaubte an einen Gott im Himmel, zu dem er verzweifelt und vergeblich um die Heilung seiner krebskranken Mutter betete. Auch als Heranwachsender versuchte er immer noch, die Welt des Ewigen und Unsichtbaren zu finden. Er diskutierte mit seinen Mitschülern darüber, spürte in kirchlichen Ritualen eine fromme Ehrfurcht, und wenn er betete, wollte er jedes Gebet so aufrichtig und ernst sprechen, wie es Gottes würdig wäre. Dabei war er in seiner Aufrichtigkeit so gewissenhaft, dass er sich oft bis in die tiefe Nacht mit dieser frommen Übung quälte, weil er sich nie sicher war, ob das Gebet nun auch wirklich ernst genug gewesen war. Als Louis dann aber älter wurde und weiter darüber nachdachte, änderte er seine Meinung. Als erstes reifte in ihm der Gedanke, dass es ziemlich absurd wäre, zu glauben, dass alle Religionen barer Unsinn seien, außer zufällig derjenigen, der man als Engländer halt gerade selbst angehörte, also dem Christentum. Dann schien es ihm auch, je länger je mehr, unvernünftig, an einen guten Gott zu glauben, wenn die Welt doch in Wahrheit ein Schauplatz von Ungerechtigkeit, Elend und Kriegen ist. Er hielt es mit Lucrez, der sagte: »Von Gott erschaffen scheint uns nicht die Welt, sonst wär es nicht so schlecht um sie bestellt.« Und dann waren ja da auch noch die Naturwissenschaftler, die es nun, wie sie meinten, beweisen konnten, dass es weder Geist noch Gott noch andere Welten gab. Man schwor zu Louis' Zeiten, wie es einige heute immer noch tun, auf den materialistischen Rationalismus. Man glaubte, es gäbe in diesem Universum nichts außer der sichtbaren und messbaren Materie. Alles war nur Physik und Chemie. Für eine wunderbare Welt wie Narnia gab es keinen Platz. So dachte und argumentierte Louis als junger Intellektueller. Er hatte jede Menge sogenannter Beweise dafür, dass es nur das gibt, was wir sehen können. Keine andere Dimension, keinen Himmel und keine Hölle oder irgendetwas in dieser Richtung. Doch nun, als alter Professor, kann er sich nur kopfschüttelnd wundern, warum es uns so unmöglich scheint, an eine solche Welt zu glauben. Zum Nachdenken. Was sollen wir von unseren Wünschen nach einer anderen Welt halten? Ist es vernünftig, eine solche Möglichkeit zu leugnen? Oder ist es geradezu zwingende Logik, an die Realität einer anderen Welt zu glauben? Was ist mit Menschen wie Lucy, die behaupten, eine solche Welt erlebt zu haben? Kann es sein, dass es doch ein unsichtbares Wunderland gibt, das darauf wartet, von uns entdeckt zu werden?